Wie sollen die Ukrainer auch wählen? Mit einem Großteil der Bevölkerung im Exil, am Schützengraben, in besetzten Gebieten. Wie soll man garantieren können, dass diese Menschen sicher zusammenkommen und an eine Wahlurne kommen? Es gibt keine Wahlen im Krieg. Ne? Trotzdem wird Selenskyj als Diktator bezeichnet. Jetzt das Treffen im Weißen Haus, was mehr oder weniger ganz klar gemacht hat, auf welcher Seite die USA stehen. Und die Realität, in der wir nun mal sind, gerade, ist, dass die Amerikaner de facto keine Bündnispartner mehr sind. Jede negative Äußerung, also die Amerikaner sagen, sie sind keine Sicherheitsgarantie mehr für die NATO, sie wollen das nicht mehr sein und damit schaden sie der NATO eigentlich. Also wir sind eigentlich als Europa an diesem Punkt angekommen, wo wir sagen müssen, okay, jetzt sind wir selber für uns verantwortlich.
In dieser Folge spreche ich mit Martin Lautwein. Der ist Sicherheitsexperte, Krisengebiet erfahren und jemand, der die Ukraine, ihre Front und ihre Menschen aus eigener Erfahrung kennt. Wir versuchen gemeinsam, die aktuelle Situation einzuordnen. Denn selten war Politik so nah dran an unseren eigenen Ängsten. Was bedeutet es, wenn aus Selenskyj, dem Helden, plötzlich Selenskyj der Diktator wird, weil es politisch gerade besser für Trump passt? Und was heißt es für uns alle, wenn die NATO vielleicht bald keine verlässliche Schutzmacht mehr ist? Es geht um die Zerbrechlichkeit von Freiheit, die Verantwortung, die wir füreinander haben und die Frage, ob wir überhaupt vorbereitet sind, mental und praktisch, wenn es ernst wird. Ich habe ständig Fragen und will verstehen, wie dieses oder jenes funktioniert. Und es ist völlig egal, ob es dabei um Politik, Gesellschaft oder Kultur geht. Deswegen teilen hier bei Alles muss raus Menschen ihre Perspektive, ihren Standpunkt, ihr Wissen, ihre Haltung mit mir. Und in dieser Woche hat mich folgende Frage beschäftigt. Was hat Trumps ungehobeltes Verhalten im Oval Office mit meiner persönlichen Sicherheit in Europa zu tun? Das Gespräch mit Martin Lautwein wurde am Montag, dem 3. März 2025, remote aufgezeichnet. Lieber Martin.
Ja.
Ich möchte mit dir heute über ein Gefühl sprechen, aber auch gleichzeitig über die weltpolitische Lage. Und ich habe das Gefühl, dass für die meisten Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts und für sehr viele andere Menschen da draußen die weltpolitische Lage nur noch über Gefühle zu verstehen ist. Und meine erste Frage, die ich dir stellen will, ist, wie geht es eigentlich Eddie? Und vielleicht für die Hörerinnen und Hörer mal eine kurze Erklärung. Eddie ist ein Freund von dir, der an der Ostfront in der Ukraine humanitäre Arbeit geleistet hat und vor knapp 3 Wochen, korrigier mich, 4 Wochen von einer Rakete bzw. das Auto, in dem er saß, getroffen wurde und er hat seinen Arm und sein Bein verloren. Und ich frage diese Frage, wie geht es Eddie? Weil Eddie guckt ja wahrscheinlich auch Nachrichten und sieht, wie dieser Ukraine-Krieg gerade gedreht wird.
Also zum einen, also wie es Eddie geht, den Umständen entsprechend tatsächlich gut. Also wenn man das jetzt mal einfach rein objektiv betrachtet, ist natürlich irgendwie so ein Heilungsprozess, was eine Menge Zeit und eine Menge Arbeit und auch eine Menge Schmerzen auch teilweise noch bedeutet. Aber so den Umständen entsprechend nach geht es ihm tatsächlich gut. Also der ist guter Dinge. So, ich glaube, das ist auch einfach immer so die Sache. Ne? Wenn man weiß, dass das, was passiert ist, natürlich total fürchterlich, aber es ist gleichzeitig auch für die richtige Sache passiert, dann ist es natürlich trotzdem fürchterlich. Und gleichzeitig ist es aber auch gerade, wenn jemand, der Eddie kennt, das war eine Konsequenz, die entweder diese Konsequenz oder gegebenenfalls auch, dass ja auch hätte viel schlimmer sein können, also noch viel schlimmer kommen können, die ihm ja immer bewusst gewesen ist, dass das passieren kann. Und so, ich sag mal, aus logischer Konsequenz, aus diesem Bewusstsein und geht es ihm halt gut.
Aber wie ist, ich meine, ich stelle mir das so krass vor, du setzt dein Leben aufs Spiel für diese Menschen vor Ort, für die Freiheit der Ukraine. Du willst nicht mal zwingend kämpfen, sondern willst wirklich einfach unterstützend da sein. Und dann guckst du auf der Weltbühne, interessiert sich offensichtlich kaum noch jemand dafür, was dort in dieser Ostukraine passiert und was mit diesen Menschen passiert. Also weißt du, ob das irgendwas mit ihm gemacht hat, dass plötzlich aus Selenskyj, dem Helden, jetzt gemacht wird, Selenskyj, der Diktator, der sich nicht mal wählen lassen hat?
Also ich glaube, also erstmal ganz viel, was irgendwie auf dieser Weltbühne halt irgendwie passiert, sind irgendwie Narrative. Also ich finde das immer total spannend irgendwie, dass wir Europäer irgendwie hingelassen zum Beispiel und von einem Donald Trump oder wer auch immer irgendwie Zelensky auf einmal zu einem Diktator erklären lassen. Also Punkt ist erstmal, also wir sind hier Europäer, die Ukraine ist ein europäisches Land. Und wenn es darum geht, zu legitimieren, ob zum Beispiel Zelensky der legitime Präsident ist, ja oder nein, dann haben die Frage zuallererst mal die Ukrainerinnen und Ukrainer zu beantworten und an zweiter Stelle dann wir als Europäer und dann irgendwann mal ganz hinten dran Donald Trump. So, weil ich glaube, ein Hauptpunkt bei dieser Diskussion ist natürlich, dass die Amerikaner auf der einen Seite der große Geldgeber sind, wo wir beide auch mal drüber sprechen können, ob die überhaupt so ein großer Geldgeber sind. So, ne? Und das ist natürlich ein Punkt, aber auf der anderen Seite muss man sich, glaube ich, gerade aus europäischer Sicht auch ab und zu und immer häufiger anfangen zu fragen, wer denken diese Amis eigentlich, wer sie sind?
Ich finde das interessant, dass wir jetzt dieses Gespräch führen. Vor einem halben Jahr wären wir wahrscheinlich jetzt so BSW-Wähler, die dieses Gespräch geführt haben. Wer sind eigentlich diese Amis, dieser Anti-Amerikanismus? Der wird jetzt irgendwie immer deutlicher in den letzten Wochen, seit Trump Präsident ist, selbst so wirklich Atlantikbrücke, freundliche Medien wie Springer, also die Welt und die Bild neigen jetzt dazu, sich auch kritisch gegenüber Donald Trump zu äußern. Ich finde das total interessant, wie schnell sich das dreht, also wie schnell das Vertrauen in die USA gebrochen wurde und jetzt auch offensichtlich brach liegt.
Ja, ich glaube, das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass wir natürlich irgendwie eine vermeintliche Freundschaft hatten, die sich über Jahre manifestiert hat. So, ne? Also ich meine, seit der Nachkriegszeit, ne? Der Marshallplan, dann auch die Entstehung der NATO, dass wir irgendwie unsere gemeinsamen Sicherheitsinteressen zusammengelegt haben, wovor die Amerikaner natürlich auch immer gerne Nutzen gemacht haben. Ich sag mal so, die letzte Nation, die sich auf Artikel 5 berufen hat, waren die Amerikaner nach dem Angriffen auf das World Trade Center.
Artikel 5, erklär nochmal, das ist dieser Artikel, der sagt, wenn einer unserer Verbündeten angegriffen wird, dann müssen wir zusammenhalten und zurückkämpfen.
Genau, wir halten zusammen, ob man dann zurückkämpfen muss, ja oder nein, das ist dann wieder so eine Definitionssache, aber das regelt im Grunde, ein Angriff auf einen von uns ist ein Angriff auf uns alle. So. Und das ist natürlich so, gerade auch gesellschaftlich natürlich irgendwie, nachdem man über Jahre versucht hat, aufrechtzuerhalten, dass der Amerikaner irgendwie unser großer Freund ist. So ist das natürlich, was jetzt gerade passiert, eine bittere Erkenntnis. Ne?
Also lass uns nochmal zurückgehen. Ich habe viele Nachrichten bekommen auf Patreon, auf Instagram, aber auch persönlich, dass nach diesem Gespräch im Oval Office mit Zelensky so ein ganz großer Schmerz empfunden wurde. Sowas wie, okay, jetzt ist die Kacke wirklich am Dampfen. Was ist da nochmal passiert? Weil ich habe es verfolgt, aber für mich war das wie so ein Theaterstück, was ich da gucke. Es war wie so eine Inszenierung. Ich habe halt so, das kann doch alles nicht wirklich gerade passieren, was da passiert. Also diese drei Männer, J.D. Vance, Donald Trump, Zelensky, saßen im Oval Office, drumherum ganz viele Leute, ganz viele Pressevertreter und das eskalierte. Was ist da deiner Meinung nach als Beobachter, als schlauer weltpolitischer Einordner passiert?
Also ich glaube zum einen, dass es wie eine Inszenierung gewirkt hat, lag vor allen Dingen daran, dass dieses Treffen gerade von Seiten von Trump und Vance aus auch als Inszenierung gewollt wurde. Man kann berechtigt davon ausgehen, dass das Ergebnis dieses Gesprächs von vornherein festgestellt hat, vor allen Dingen, weil ja auch die Forderungen, die man ja an die Ukraine gegeben hat, dass die unter keinen Umständen umzusetzen sind. Also das fing ja von Anfang an, dass die Amerikaner mehr Abtretungen gefordert haben, als von Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg gefordert wurde. Ja? Also, und das als Angegriffener und zu dem Zeitpunkt ja noch nicht mal irgendwie als Kriegsunterlegener. Also die Ukraine sind auch weiterhin, auch wenn die Situation schwierig ist, weit davon entfernt, der Unterlegene in diesem Krieg zu sein. Da habe ich jetzt die Amerikaner gesagt, die Ukrainer, Entschuldigung. Mhm. So, also das ist so der eine Punkt. Ne? Der zweite Punkt ist, dass Trump eine deutliche Agenda hat, gerade in Richtung von Zelensky. Und der dritte Punkt ist, dass mittlerweile relativ auffallend ist, wie russlandfreundlich eigentlich die Regierung Trump mittlerweile geworden ist. Also man gibt sich hier irgendwie, dass man verhandeln wollte und den Krieg beenden möchte oder was auch immer. Gleichzeitig gab es eigentlich nicht eine einzige Forderung an Russland, sondern immer nur Forderungen an die Ukraine für einen Waffenstillstand. Und dass man da zum Beispiel dann seltene Erden, also es wurde jetzt ganz viel über diese seltenen Erden gesprochen und man von amerikanischer Seite mit dieser Attitüde rangeht, ja, wir wollen eure seltenen Erden haben. Aber dann sagt Zelensky, ja, die könnt ihr gerne haben, aber gegen Sicherheitsgarantien. Und man sagt, nee, Sicherheitsgarantien gibt es keine, aber die seltenen Erden wollen wir trotzdem haben. Also wenn das die amerikanische Position ist und also jetzt mal unabhängig davon, dass man noch nicht mal eine einzige Forderung an die Russen stellt, ja, dann ist es doch klar, dass der ukrainische Präsident da nicht hingehen kann und da ein sogenanntes Abkommen schließen kann.
Was ist das Interesse? Also Elon Musk postet auf Twitter seitdem die ganze Zeit radikal gegen Zelensky, gegen die Ukraine, gegen die NATO, gegen die UN. Was ist deren Ziel? Was wollen die damit erreichen? Ich meine, sie erreichen damit doch nur noch unruhigere Märkte. Also wenn man jetzt aktuell mal wieder auf die Aktienkurse guckt, es bricht ein. Nicht bricht ein, ist falsch. Es ist sozusagen so eine ganz seltsame nach unten gehende Rechtsbewegung. Das, was die am meisten interessiert, nämlich das Kapital und die Kohle, die ist doch total verunsichert durch solche Aktionen. Ich verstehe das überhaupt nicht.
Also ich glaube, und das ist sehr schwierig zu sagen, aber also was die wollen, ich glaube, was relativ offensichtlich ist, dass sowohl Trump als auch Musk diese neuen Ämter sehr dazu benutzen, ihr persönliches Wohlempfinden oder Wohlergehen zu bedienen, wenn man das mal so sagen kann. Im Endeffekt, wenn man sich diese MAGA-Bewegung über die letzten Jahre anschaut, also dann ist eine Sache klar, dass es da selten um rationale oder weltliche Politik geht, als also jetzt mal Entschuldigung, wenn man das so deutlich sagt, dass meist, also da geht es halt auch viel einfach nur um Dummfick, ne? Um das mal so zu nennen. Ja. Und man sieht das ja auch überall. Also ich meine, ich finde, schau dir irgendwie amerikanischen Patriotismus an. Irgendwie amerikanischer Patriotismus bedeutet irgendwie, ich lasse meine Veteranen auf der Straße verhungern und brüll aber irgendwelchen Frauen in Amerika-Bikinis hinterher, wie geil die doch sind. So America, ne? Und ich glaube irgendwie, wenn man anguckt einfach auf welcher, dass das so diese Form ist, auf der amerikanische Diskurse in den letzten Jahren immer mehr geführt worden, so, dann frage ich mich immer, warum sind wir da eigentlich irgendwie so sehr verwundert, dass an dieser Politik eigentlich überhaupt gar nichts irgendwie rational mehr wirkt und alle sich nur noch fragen, was soll denn der Schwachsinn jetzt?
Ist das, was wir da gerade beobachten, auch eigentlich im Prinzip die Art, wie wir zum Beispiel in digitalen Medien, in sozialen Netzwerken miteinander kommunizieren? Weil mir kam das so vor, diese Dreiergruppe, das wirkte wie so ein Instagram-Post und drei Leute schreien sich darunter an.
Also für mich hat es tatsächlich so gewirkt, also das, und das finde ich dann auch so super spannend, wie viele Medien da ganz schnell von einer Demütigung Zelenskys gesprochen haben oder von einer Vorführung von Zelensky, weil also meine persönliche Wahrnehmung und auch vor allen Dingen viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, war es eigentlich eher umgekehrt. Also dass Zelensky da Trump und Vance ganz schön vorgeführt hat, also rein gesprächstechnisch. Ne? Und für mich hat es vor allen Dingen so gewirkt, Trump ist natürlich in dieses Meeting reingegangen mit seiner Wählerschaft, erwartet den starken Mann und er wird denen den starken Mann geben. So. Aber es gab natürlich auch wiederum so ein paar Kernpunkte. Also wenn ich einen rechten Journalisten neben mir stehen hat, der übrigens als rechter Hardliner auch bekannt ist und für eine rechte Hardliner-Nachrichtenagentur arbeitet und den ukrainischen Präsidenten fragen lasse, ja, warum er heute keinen Anzug trägt, was, denke ich, die Antwort in die Geschichtsbücher eingehen wird, die war ja wirklich so. Wenn ich Zelensky unterbreche, wenn er anfängt, über die möglichen Langzeitkonsequenzen für den amerikanischen Einfluss in der Welt zu sprechen, also und dann nur komme, ihn unterbreche, sie sagen, we will be good, we will be very good, we're gonna feel very good and strong und das irgendwie abwiegelt, also da muss man natürlich sagen, also stell dir mal vor irgendwie, also ich bin jetzt überhaupt gar kein Freund von Friedrich Merz, ne, aber ich glaube, jeder andere halbwegs seriöse Politiker wäre auf so eine Argumentation vorbereitet und hätte mit Sicherheit das ein oder andere Argument, auch die zum Beispiel gegen eine etwaige These, die Zelensky da hätte vortragen können, parat gehabt. Stattdessen steht Trump da und unterbricht ihn mehrmals laut und deutlich und fängt an, ihn da anzubrüllen. Ne? Also da muss man doch schon überlegen, also ob man jetzt Republikaner oder Demokrat ist. So, was ist denn in dieser Gesellschaft los, dass so ein Auftritt einem Wähler reicht?
Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch bis nach Europa reicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Auftritt Donald Trumps und J.D. Vance im Zusammenhang mit Zelensky auch für eine Form von Beeindruckung gesorgt hat bei Wählern, sagen wir mal, am rechten Rand. beziehungsweise konservative Kräfte, die ja auch in Europa und in Deutschland sich darüber beschweren, dass die Ukrainer und Ukrainerinnen hier in diesem Land sind, entsetzlicherweise beschweren darüber, dass das gewirkt hat. Also sozusagen diese super einfache Sprache, die am Ende aber Menschenleben kostet. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die beiden so reden, J.D. Vance und Trump, weil sie einfach gefallen wollen.
Natürlich, absolut. Und ich meine, schauen wir uns die AfD an in Deutschland, schauen wir uns Parteien an, wie es Bündnis Sahra Wagenknecht. Natürlich feiern die das ab und es wird mit Sicherheit auch in Deutschland, wenn wir uns die letzten Wahlen angeschaut haben, natürlich einen beachtlichen Teil der Gesellschaft geben, die das toll findet. So. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass, wenn wir jetzt mal zum Beispiel alleine das Beispiel Deutschland holen, sowohl die SPD als auch die Grünen als auch die CDU und sogar die FDP, also eigentlich immer noch ein beachtlicher Teil der deutschen Parteienlandschaft, erkennt den Ernst der Lage in der Ukraine. So, die erkennt den Ernst der Lage, dass es Zeit wird für uns, verteidigungstechnisch bereit zu sein. So, und ich glaube, dass wir deswegen natürlich abseits einem massiven Problem rechter Idiotie in Deutschland, sage ich mal, von sowas wie dem Magerkult in den USA zum Glück noch weit entfernt sind.
Glaubst du, dass dieser Donald-Trump-Weg so eine Art prolliger Gerhard-Schröder-Weg ist? Also dieses sich vertragen mit Russland als strategisch, ökonomisch strategisch und militärisch strategische Entscheidung zu machen. Also Gerhard Schröder wollte ja damals nichts anderes als Putin als Verbündeten haben, weil er in den USA keinen vertrauenswürdigen Partner mehr so richtig gesehen hat oder gefühlt hat und gesagt hat, wir müssen uns mit Russland und mit Putin einig werden, weil das ist ein wichtiger Bündnispartner. Glaubst du, dass Trump da so einen ähnlichen Weg geht? Oder was ist das Interesse von Trump daran, so freundlich mit Putin umzugehen?
Also heute Morgen habe ich das erste Mal selbst von Bild, ja, aber selbst da, ich glaube, es war Julian Röpke, der dieses Fass aufgemacht hat, was ja immer öfter in letzter Zeit aufgemacht wurde, dass das Verhältnis von Trump zu Russland vielleicht viel kritischer ist, als man das öffentlich einsehen kann.
Naja, und da also würde ich hier an dieser Stelle dich unterbrechen und dir einen Arbeitsauftrag für den Alles muss raus Podcast geben, den wir gleich noch danach weiter besprechen. Ich möchte gerne, dass du mit mir mal mir so ein Deep Dive Trump und Russland, das Verhältnis, dass wir dabei dazu mal eine Extra-Folge machen.
Ich glaube, das werden zwei Extra-Folgen.
Dann lass uns das bitte mal machen, weil ich das wirklich wissen will, wie, in welchem Verhältnis der steht. Ich kenne nur so Fotos von ihm auf dem Roten Platz oder irgendwelche Kredite oder seinen Sohn, irgendein Sohn Junior, Donald Trump Junior sagt, wir brauchen keine Kredite von amerikanischen Banken, weil wir kriegen ja Kredite aus Russland. Ich weiß aber nicht, was daran Verschwörungsquatsch ist und was daran faktisch belegbar ist. Und ich würde dich wirklich bitten, dass wir mal eine Doppelfolge dann auch gerne machen, faktisch belegbar, was ist das Verhältnis von Donald Trump zu Russland?
Ja, also das können wir gerne tun. Also es ist auf jeden Fall spannend. Also wenn man sich tatsächlich alleine auf Belegbares beruft, ist es da schon relativ eindeutig, was da irgendwie für eine Agenda im Hintergrund stehen könnte. So, wenn man, sage ich mal, die ganzen anderen Sachen, wie zum Beispiel das berühmte Hotel-Piss-Tape, wo keiner weiß, ob es das jemals gab oder nicht, hinzuzieht, wird es nochmal eine ganze Nummer wilder, aber das können wir gerne machen.
Sehr schön. Also nochmal trotzdem, also unabhängig vom Verhältnis zwischen Russland und Trump, was ist Trumps Grund? Ich meine, es ist ja nicht nur Trump, es ist ja eine ganze amerikanische Regierung, die sich jetzt zu Russland bekennt, zu Putin bekennt. Also was ist deren greater good? Was wollen die damit erreichen? Nicht angegriffen zu werden von China? Das war so eine Überlegung von mir, weil China ja so ein Bündnispartner ist von Putin. Oder ist auch das total kopflos und mal gucken, was passiert?
Also ich glaube, was man oft nicht vergessen darf, so, ne? Also so ein großer Teil der amerikanischen Gesellschaft hat berechtigte Existenzängste. Ne? Also sowohl der Dollar als auch die Wirtschaft leiden im Moment, beziehungsweise haben auch in den letzten Jahren stark gelitten. Es gibt in Teilen Lebensmittelkrisen. Ich meine, man sieht das ja immer in der Internet-Meme-Kultur, wo immer darüber Witze gemacht werden, dass in Amerika die Preise für Eier so gestiegen sind. Das hat zum Teil natürlich irgendwie ganz banale Ursachen, wie zum Beispiel, dass es in den USA hauptsächlich Millionen von Hühnern aufgrund der Vogelgrippe präventiv getötet werden mussten, was zu einer Eierknappheit geführt hat. Naja, aber es gibt halt im Moment ganz viele Sachen irgendwie, die, sage ich mal, den amerikanischen Bürger irgendwie bewegen. Und jetzt hast du natürlich irgendwie so eine Partei wie Trump, also beziehungsweise wie die Republikaner unter Trump, die für alles eine einfache Lösung hatten. Unser Staatshaushalt sieht so scheiße aus, weil wir so viel Geld an die Ukraine geben. Unsere Arbeitsmarktsituation ist so beschissen, weil es zu billig ist, zu uns zu importieren und wegen illegaler Migration. Und man hat auf einmal für alles so eine einfache Lösung. Ne? Die Mauer her, die Hilfen für die Ukrainer weg, Strafzölle auf ausländische Waren Und das ist natürlich irgendwie erstmal irgendwas, wo alle Leute direkt feiern, wie jetzt ändert's mal jemand. Ja, diese ganze Sache um Elon Musk und dieses Department of Governmental Efficiency, wo man auf einmal Positionen, die es seit über Jahre gegeben hat, auf einmal aufkündigen möchte. Ja, man sagt, man spart hier Geld, aber keiner fragt mehr, Moment mal, wie könnt ihr eigentlich innerhalb von 3 Tagen sagen, ob diese Position wichtig ist oder nicht, ne? Also, das ist sozusagen erstmal ein Exzellenzbeispiel für Populismus, was da läuft. Und natürlich folgen darauf moralische Fragen. Also zum einen irgendwie hat die USA eine Führungsstellung innerhalb der Welt. Ne? Übrigens ja auch eine Führungsstellung, die sie sich nicht immer billig hat bezahlen lassen. Also es geht ja nicht immer nur darum zu sagen, wir sind irgendwie die Aufrechterhalter westlicher Werte, sondern vor allen Dingen auch, wir erhalten dadurch unseren Einfluss aufrecht. Und auf einmal kommen natürlich diese ganzen moralischen Fragen. Also wenn ich zum Beispiel in einer Situation, wie du einen Angriffskrieg hast von Russland auf die Ukraine, wo es ganz klar ist, wer Täter und wer angegriffen ist in dieser Situation, so, wie möchte ich das denn rechtfertigen mit diesem Bild, was ich von mir als Nation habe, wie greatest nation of the world, bla 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 und dieser ganze Bullshit? Das lässt sich ja nicht vereinbaren sozusagen, meine Handlungen mit diesem Bild, was ich von mir und was ich meinen Wählern verkaufen möchte. Und das einfachste Mittel und ist Täter-Opfer-Umkehr.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Alles muss raus Podcasts, ihr wisst wahrscheinlich schon, dass wir bei Patreon sind. Und wir haben diese Werbung extra in die Mitte des Podcasts gepackt, damit ihr auch mittendrin einfach daran erinnert werdet, dass es Patreon gibt. Und dass Patreon in Zeiten wie diesen, in Zeiten, die aufgewühlt sind, besonders wichtig ist. Und wir haben, glaube ich, jetzt für die Hörerinnen und Hörer diese Woche auch mal die Themenkonferenz zur Verfügung gestellt, damit ihr hört, was ihr dort bekommt. Und ich kann euch das wirklich sehr empfehlen. Ich glaube, dass wir diese Woche auch mal eine andere Folge auf Patreon machen werden oder nächste Woche. Was für eine Folge das sein wird, das könnt ihr euch anhören, exklusiv hier in dieser Folge. Am Ende dieser Folge geben wir bekannt, welche besondere Folge auf Patreon sein wird. Und ich weiß jetzt schon, derjenige oder diejenige, die die Folge hier zu Ende hört und nicht bei Patreon ist, wird ganz, ganz neidisch auf die Leute gucken, die Patreon abgeschlossen haben. Denn das wird eine sehr, sehr gute, sehr wichtige und sehr informative Folge werden. Und ich glaube, wir werden alle schlauer werden danach. Das ist ja das Ziel. Ich will dich noch mal ein bisschen zurückdrängen oder beziehungsweise in die Fragerichtung drängen. Also du sagst, dass die USA auf der einen Seite sich so als the greatest nation in the universe hält, natürlich, jetzt aber offensichtlich mit Russland paktiert. Wie verkaufen die das denn jetzt ihren Wählern? Ich meine, Russland ist seit 1900, keine Ahnung, seit fast 100 Jahren Staatsfeind Nummer 1.
Ich glaube, da sind halt mehrere Strategien. Ne? Und ich glaube, dass dieses flat the zone with shit sozusagen, was ja auch in den letzten Tagen viel zitiert wurde, immer, ne, dass eigentlich jeden Tag mehrere Dekrete erlassen werden und man eigentlich als Kritiker Trump gar nicht mehr weiß, wo man anfangen soll. Weißt du, du fängst an, ein Thema auszuarbeiten und am nächsten Tag ist das nächste Thema schon wieder in den Schlagzeilen. Also, dass ganz viel von dem, was passiert, sage ich mal, den Normalbürger auch überfordert. Medien wie zum Beispiel Associated Press werden jetzt auf einmal aus dem Weißen Haus ausgeschlossen. Also die dürfen nicht mehr im Oval Office präsent sein. Also auch so dieser Ausschluss kritischer Medien. So. Gleichzeitig natürlich, was man ja jetzt auch wieder gesehen hat in dieser Oval Office Talkrunde mit Zelensky, dass man natürlich bevorzugt den eigenen Journalisten aus dem eigenen Lagern irgendwie das Wort gibt. Also zum einen hat man es halt irgendwie geschafft, die Gespräche und die Narrative da zu dominieren.
Und damit auch zu ändern. Und damit wahrscheinlich auch zu ändern, wie man zu Russland steht.
Genau, so, ne? Und ich meine, wir sehen das ja auch, wenn Trump sich hinstellt und sagt, wir haben als Amerikaner 300 Milliarden an die Ukraine gegeben. Das stimmt halt einfach nicht. Punkt.
So, also egal wie. Weißt du, wie viel die an die Ukraine gegeben haben?
Das ist halt immer sehr schwierig, das sozusagen als feste Zahl zu sagen. Also, wenn man jetzt sagt, das, was tatsächlich am Ende von Seiten der USA in der Ukraine gelandet sind, das waren 114 Milliarden, glaube ich, so um den Dreh. Also das ist sozusagen der Wert von dem, also von Waffen, von Finanzierung für Politik und Haushalt und humanitärer Hilfe angekommen ist. Das ist schon mal ein ganz beachtlicher Unterschied zu 300 Milliarden. Mhm. So ein Faktor, den man auch damit berechnen muss. Ich kann dir natürlich jetzt irgendwie für 1 Million Euro Munition liefern, aber diese Munition würde auch ohnehin verfallen, wenn ich dir die nicht geben würde, wenn ich sie nicht einsetze. Ne? Also ich spare dann auch wieder am anderen Ende Lagerkosten. Ich gebe eine alte Rakete weg und habe den Lagerplatz für eine neu produzierte. Ne? Also das sind alles Faktoren, die noch überhaupt gar nicht da sozusagen mit berechnet sind. Gleichzeitig, wenn wir uns Europa zum Beispiel anschaut, also ich habe mich wirklich mal hingesetzt und habe mir die Statistiken angeguckt, hat Europa 130 Milliarden beziehungsweise als EU ohne das Vereinigte Königreich 115 Milliarden gegeben. Also so diese ganze Narrativverschiebung, dass der Amerikaner die Last dieses Krieges alleine tragen würde, die stimmt überhaupt gar nicht. Wenn wir das Geld, was die Amerikaner gegeben haben, im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt der jeweiligen Länder sehen, da ist die USA noch nicht mal unter den Top 10.
Mhm.
So, ne? Und das ist natürlich, wenn ich aber jetzt hingehe und sage, ja, unser Staat ist pleite, weil wir haben so viel Geld gegeben, so, ne, dann denkt sich der Amerikaner natürlich, boah, das kann aber nicht sein.
Jetzt, ne? Ja, America first ist ja das Motto.
Genau, America first, ne? Und auf einmal haben wir eine Familie, die sich ihre Krebsmedikamente für die Mutter nicht mehr leisten kann. Und das liegt dann aber nicht am desolaten US-Gesundheitssystem, sondern das liegt, diese Familie hätte ja Krebsmedikament, wenn wir nicht so viel Geld an die Ukraine geben würden. Dass die das Geld auch vor dem Ukraine-Krieg nie gehabt haben, das interessiert dann nicht mehr. So, ne? Ich glaube, gerade in so unübersichtlichen Zeiten neigen wir Menschen halt immer dazu, die einfachsten Lösungen zu suchen. Das ist natürlich oft falsch.
Glaubst du, dass Zelensky das wusste, dass ihn das erwartet, diese Art Gespräch da erwartet?
Also es gibt so zwei Optionen. Also ich glaube zum einen, ich glaube schon, dass er das wusste, dass ihn das erwartet, weil ich fand, er hat schon sehr eloquent reagiert. Ne? Also ich habe irgendwie das Gefühl, er hat jetzt auf jeden Fall nicht irgendwie überrascht darüber gewirkt, wie er da angegangen wird.
Mhm.
Gleichzeitig, und das ist ja auch wieder ganz viele, wenn Leute sagen, er wäre da eine Falle getappt, Zelensky hat ja überhaupt gar keine andere Wahl gehabt, als da hinzugehen. Also er hätte auch nicht sagen können, ich komme nicht zu diesem Gespräch.
Was passiert jetzt? Ich meine, diese Waffenlieferung, das ist ja so ein beständiger Strom an Material, der da in die Ukraine geleitet wird. Ich glaube, heute hat Russland ein Transportschiff angegriffen aus Großbritannien, wenn ich die letzte Meldung mit militärischem Material drauf. Was passiert jetzt in der Ukraine? Ist jetzt Schluss? Kriegen die keine Javelin-Raketen mehr und keine Munition für M16-Gewehre?
Das wird einen massiven Einfluss auf die Ukraine haben. Gleichzeitig muss man sagen, dass der Anteil von amerikanischen Waffenlieferungen an die Ukraine natürlich sehr wichtig war, aber, sage ich mal, deutlich unter dem ist, was wir irgendwie in unserer Wahrnehmung haben, also was dann tatsächlich ankommt. Ne? Es gab, glaube ich, gerade danach, also von sämtlichen europäischen Regierungsvorstehenden, gab es ganz klare Bekenntnisse zur Ukraine. Wenn man sich die deutsche Diskussion anguckt, dass wir mittlerweile nicht mehr von 100 Milliarden, sondern 400 Milliarden neues Sondervermögen sprechen.
Alter. Ne?
Ja. So, ja, aber das ist eine
Ich Realität, weiß ja nicht, ob ich das gut finden soll. Das ist natürlich, ich will alles für die Freiheit Europas und alles für die Freiheit auch natürlich auch der Ukraine. Aber 400 Milliarden in einer stagnierenden Wirtschaft mit kaputten Autobahnen und einem verkorksten Bildungs- und Transportwesen. Keine Ahnung, ob ich das gut finde. Ob das irgendwie, also die Perspektive davon ist einfach furchtbar.
Insgesamt soll es ja über eine Billion werden, weil auch nochmal mindestens 400 Milliarden in Infrastruktur in Deutschland gesteckt werden sollen.
So geil, auch eine Billion. Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist einfach wirklich ein Geldspeicher und Dagobert Duck, der da irgendwie so, was ist denn eine Billion Euro?
Ja, ich glaube aber die Realität und ich glaube, wenn sich eine Sache gezeigt hat. So, ne? Also wenn wir jetzt das Ganze, das ist nochmal so dieser Konflikt wieder angefangen hat. Ne? 2014 Maidan, russische Annexion der Krim, Donetsk, Luhansk, es gab das Minsker Friedensabkommen 1, es gab das Minsker Abkommen 2, so welche beide gescheitert sind. Russland greift offiziell die Ukraine an, annektiert Donetsk, Luhansk, Saporizhia und Cherson. So, ja. Annektieren, ja, also davon sprechen, das ist jetzt Russland. Nicht irgendwie, wir haben hier eine militärische Spezialoperation zur Stabilisierung der politischen Lage oder sowas. Nein, das ist jetzt unser Land. So, ja, das hat schon gezeigt, alles ist möglich. Dann kommt Trump, fällt uns in den Rücken. Trump sagt, er würde gegebenenfalls Russland sogar dazu animieren, die europäischen anderen Staaten anzugreifen, NATO-Partner anzugreifen. Die Amerikaner jetzt zuletzt reichen eine Resolution für den Frieden an, der noch nicht mal mehr Russland als Täter benennt, sozusagen. Spricht davon, dass Zelensky als demokratisch gewählter Präsident jetzt ein Diktator ist. Man kann natürlich anmahnen, dass es in der Ukraine in den letzten Jahren seit Kriegsbeginn keine freien Wahlen gab. Würde es übrigens in keinem Land der Welt würde es Wahlen geben während dem Krieg. Das ist einfach eine Realität, in der wir sind. So. so, wie sollen die Ukrainer auch wählen? Mit einem Großteil der Bevölkerung im Exil, am Schützengraben, in besetzten Gebieten. Wie soll man garantieren können, dass diese Menschen sicher zusammenkommen und an eine Wahlurne kommen? Es gibt keine Wahlen im Krieg. Ne? Trotzdem wird Selenskyj als Diktator bezeichnet. Jetzt das Treffen im Weißen Haus, was mehr oder weniger ganz klar gemacht hat, auf welcher Seite die USA stehen. Und die Realität, in der wir nun mal sind, gerade, ist, dass die Amerikaner de facto keine Bündnispartner mehr sind. Jede negative Äußerung, also die Amerikaner sagen, sie sind keine Sicherheitsgarantie mehr für die NATO, sie wollen das nicht mehr sein und damit schaden sie der NATO eigentlich. Also wir sind eigentlich als Europa an diesem Punkt angekommen, wo wir sagen müssen, okay, jetzt sind wir selber für uns verantwortlich.
Heißt das jetzt für uns, wir müssten uns eine eigene NATO bauen?
Das ist jetzt natürlich, da gibt es mit Sicherheit ganz viel Für und Wider. Meine persönliche Einstellung dazu ist ja.
Ich glaube, selbst die Linke sagt ja sogar, dass wir so ein eigenes europäisches Militärbündnis inklusive Großbritannien uns bauen müssen.
Ja, also ich glaube halt, und das ist so ein Punkt, das ist meine persönliche Meinung jetzt, ne, wie gesagt, ich bin jetzt kein Politikwissenschaftler oder sowas, ne, aber wenn wir angucken, die NATO, erstmal das Problem mit den Amerikanern, so, ne, die sich sozusagen die NATO über Jahre hinweg für ihre persönlichen Interessen in Kriegen kämpfen lassen haben. Afghanistan haben sie Artikel 5 ausgerufen, ne? Im Irak waren auch jede Menge andere NATO-Staaten mit involviert, wo auch im Übrigen weit über 1000 europäische Soldaten in diesen beiden Konflikten für die Interessen der USA gestorben sind, was man nicht vergessen darf. Gleichzeitig dieses ewige Drama mit der Türkei. Ne? Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch wieder so diese Chance, sage ich mal, ne? Dass natürlich ein europäisches Verteidigungsbündnis sozusagen dann auch in erster Linie die Verteidigungsinteressen Europas vertritt. Und wir sozusagen, also eine amerikanische oder eine türkische Agenda, dann in unserem Verteidigungsinteresse auch keine Rolle mehr spielen muss. Also das ist jetzt ganz bitter und wir sind in einer hochkritischen Phase. Langfristig muss man sich fragen, ob es, wenn man ehrlich mit sich ist, nicht vielleicht sogar die bessere Lösung ist. Weil ein Verbündeten, der dir immer droht, dir in den Rücken zu fallen, solange es nicht danach geht, wie du es möchtest. Ja, sorry, das ist kein Verbündeter, das schwächt.
Ich meine, du als Sicherheitsexperte, so nenne ich dich jetzt einfach mal, auch in Zukunft, wenn wir beide miteinander sprechen werden, du bist jetzt immer der Sicherheitsexperte. Von welchem Zeitrahmen reden wir eigentlich jetzt hier? Müssen wir jetzt innerhalb von 6 Monaten eine europäische NATO uns basteln? Dann müssen wir die Grenzen nach Osten und vielleicht sogar nach Westen sichern? Also, oder denke ich gerade zu hektisch, zu panisch und zu angsterfüllt?
Also ich glaube, Hektik und Panik bringt in der jetzigen Situation nichts. Zügigkeit schon. Also die Sache ist ja die, ne, wenn man sich das jetzt anguckt, also gerade ist Russland de facto so in der Ukraine involviert, dass sie natürlich zum jetzigen Zeitpunkt wäre das schon ein starkes Stück, sage ich mal, EU-Gebiet, zum Beispiel die Suwalki-Lücke zwischen Polen und dem Baltikum, konventionell anzugreifen. Ne? Ob das unmöglich ist, ich weiß das mittlerweile nicht mehr. Ich bin mir da gar nicht so sicher, weil auf der anderen Seite, Putin hat jetzt seinen starken Mann im Amt, in den USA. Ob das in 4 Jahren noch so sein wird, wissen wir nicht. Also ich bin da eher pessimistisch. Ich glaube nicht, dass sich da so schnell was ändern wird. Aber die Frage ist natürlich, wartet Putin ab? So riskiert er das? Jetzt hat er gerade diesen Rückenwind, das zu tun. So.
Also würdest du sagen, das Erste, was Putin angreift, ist jetzt theoretisch, also es ist ja rein theoretisches Gespräch und es ist gar nicht so abwegig, das Baltikum?
Also ich würde tatsächlich noch nicht mal behaupten, dass es eine 50-50-Chance ist. Also ich glaube, bis das passiert, muss noch einiges passieren. Aber dass es eine realistische Option ist, das ist halt eine Sache, der müssen wir halt ins Auge blicken. So, und wenn wir nicht massiv anfangen, irgendwie unseren Verteidigungsetat aufzustocken und zu sagen, wir sind bereit dafür, uns da zu verteidigen, auch ohne die USA, dann wird es passieren.
Ist es das, was Donald Trump mit World War III meint?
Ach, ich glaube, dieses ganze World War III, das ist halt auch so ein Buzzword, ne? Also so, man hat die ganze Zeit, also man hat ja immer damit argumentiert und eigentlich, wie oft Russland angekündigt hat, dass man damit dann die rote Linie überschreiten würde, ist ja nie passiert.
Ja, aber ich meine, irgendwann wird man diese rote Linie überschreiten. Also irgendwann, ich meine, wenn Russland das Baltikum angreift, wenn Russland Polen angreift, dann ist doch irgendwie dann, man kann doch nicht dann immer sagen, na gut, das lassen wir jetzt durch. Also so, dann brauchst du ja überhaupt keine Bündnisse mehr, wenn du dich auf deine Bündnispartner gar nicht verlassen kannst.
Also wenn der Ukraine-Krieg eine Sache gezeigt hat, ist, dass sowohl Russland als auch wir als Westen immer wieder rote Linien aufgezogen haben und die aber dann wieder ignoriert haben. Ne? Also wenn man sich am Anfang überlegt hat, so wenn auch nur eine ukrainische Mörsergranate über die russische Grenze geflogen wäre, was man da für eine Angst hatte, mittlerweile kämpfen ukrainische Soldaten auf kernrussischem Gebiet. Also Russland ist auch weiterhin nicht diese starke Nation, als die sich darstellt. man darf jetzt auch nicht eine übermäßige Angst davor haben, dass jedes Mal, wenn man denen die Stirn bietet, direkt der nukleare Vernichtungskrieg droht. Ich glaube, im Gegenzug müssen wir anfangen, als Europa uns weniger ängstlich zu zeigen. So, dass wir halt sagen, okay, ihr wollt uns bedrohen, dann kommt. So. Und wir müssen auch anfangen, irgendwie den Amerikanern die Stirn zu bieten, zu sagen, naja, ihr droht damit, euch aus der NATO zurückzuziehen, gar kein Problem, dann geht.
Das ist irgendwie, also vielleicht liegt es auch in meiner eigenen meiner fehlenden Bildung bezüglich der Rüstungsfähigkeit Europas. Aber ich habe das Gefühl, Europa ist Stand heute absolut nicht in der Lage, sich selbst zu verteidigen.
Also man muss doch sagen, dass tatsächlich die europäischen Streitkräfte zum jetzigen Zeitpunkt alleine, sage ich jetzt mal EU, ohne die Amerikaner, immer noch material- und personaltechnisch in einer günstigeren Ausgangslage stehen, als die Ukrainer das Beginn 2022 waren.
Die hatten ja Sandaletten und eine alte AK-47 noch aus der Nelkenrevolution in Portugal.
Genau, also zu sagen, diese Horrorszenarien, dass Russland angreifen würde und in 3 Tagen Berlin einnehmen würde, ist totaler Blödsinn. So, ist totaler Blödsinn. Dass das aber eine ganz schön haarige und kritische Angelegenheit sein würde, wenn es dazu kommen würde, muss auch jedem klar sein.
Was passiert denn eigentlich? Also so, nehmen wir mal an, Russland greift jetzt das Baltikum an. Was glaubst du, ist so der... Die Task, also was für ein Plan beginnt dann?
Also wenn es zu einem russischen Angriff kommt auf das Baltikum, da muss man ganz klar sagen, also wir Deutschen haben Truppen dort vor Ort stehen. So, das würde umgehend bedeuten, dass deutsche Soldaten sich im bewaffneten Kampf mit russischen Truppen befinden würden. So, also wir haben dann den Kriegsfall.
Ist das alles scheiße. Also das ist, ich bin nicht bereit. Also ich hab das Gefühl, 80 Jahre, wir haben jetzt dieses Jahr 80 Jahre Kriegsende, der große Zweite Weltkrieg. Ich bin noch, also als Enkel dieses Krieges, bin ich absolut nicht bereit für den nächsten großen europäischen Krieg.
Ich glaube, keiner ist in dem Sinne bereit, dass man sich diesen großen europäischen Krieg wünscht. So gleichzeitig hat sich aber gerade, also in den letzten Jahren, also auch in den letzten Monaten, nochmal besonders und dann in den letzten Wochen erst recht gezeigt, dass wir halt mittlerweile an dem Punkt sind, wo wir halt irgendwie alles erwarten müssen. So, wir können nicht mehr hingehen und können uns darauf verlassen, dass diese Ordnung von der Welt, so wie wir die vielleicht die letzten 20, 30, 40 Jahre gekannt haben, so bleiben wird. Wir haben quasi das größte Mitglied unseres Militärbündnisses, die Amerikaner, die restlichen Bündnispartner aufs Massivste bedroht. Also das muss man sich mal vorstellen, ja. Also solche Äußerungen wie Trump gegenüber den Rest der NATO, die hätte man noch nicht mal von Erdogan erwartet. Ja, also diese Tragweite, dass der amerikanische Präsident sich hinstellt und also zu dem Zeitpunkt ja noch nicht Präsident, aber zukünftiger Präsident zu der Zeit und sagt, er würde Europa nicht beistehen, er würde Russland sogar dazu ermutigen, uns anzugreifen, wenn wir unser 2%-Ziel nicht erfüllen und sowas. Ne? So. Mal umgesetzt, ungeachtet davon, ja, das ist ein Ding, dass wir dieses 2%-Ziel Bruttoinlandsprodukt für Militärausgaben noch immer nicht erreicht haben, das ist eine ganz andere Geschichte, aber diese Äußerung.
Ja.
Ja, das sind ja Sachen, die ja gesagt werden.
Welcher europäische Präsident ist in der Lage, Paroli zu bieten? Präsident oder Kanzler oder Minister? Also welcher von den europäischen Ländern kann es mit einer Person, also wenn nicht mal Zelensky, ein kriegsgebeutelter Mann, der sein Land vertritt und eigentlich beschützen möchte, kann diesem Mann Paroli bieten? Wer kann bei uns rhetorisch oder auch strategisch diesem Mann die Stirn bieten?
Ich glaube vor allen Dingen, dass wir als Europäer den Amerikanern gemeinsam die Stirn bieten können. Weil eine Sache, die sich auch gezeigt hat, daran Trump und sein, ich wollte jetzt schon wieder irgendwie sowas sagen wie hässlicher Stiefsohn, aber Trump und Vance haben natürlich auch ein Interesse zum Beispiel gehabt an den Erben der Ukraine. Ne? Und ein großer Teil dieser Ausraster kam meiner Meinung nach auch davon, dass man fest davon ausgegangen ist, diese seltenen Erden zu bekommen. Man hat sie nicht gekriegt. So. Und während Trump, und das merkt man ja auch immer wieder, dass ja auch Trump versucht, die einzelnen europäischen Staaten zu spalten, indem man zum Beispiel Polen, was natürlich auch mittlerweile eine Vorbildfunktion für Europa, was Wehretat ist, ne, als toller Verbündeter benennt und die Deutschen sind scheiße und Italien mit Meloni, also mit rechtsradikaler Staatsoberhäuptin, wieder toll. Also ich glaube, eine Sache, die wir alle Europäer machen können, ist da, wo die Amerikaner uns spalten wollen, dass wir da wieder geeint auftreten. Dass wir sagen, wir sind Europäer, wir haben ein gemeinsames europäisches Interesse und wir lassen uns weder von Russland unterkriegen, noch lassen wir uns von den Amerikanern diktieren, wie wir uns unseren Frieden in Europa vorstellen.
Das ist irgendwie ganz schön traurig, dass diese große Vision von Helmut Kohl und Charles de Gaulle, die ja diesen ganz laut, diesen europäischen Traum geträumt haben als friedliche Handelszone, dass jetzt Krieg dazu führt, möglicherweise, oder ein sich andeutender Krieg dazu führt, dass Europa sich einigt und auch ein neues europäisches Selbstverständnis bekommt.
Ich glaube aber persönlich auch, dass das gleichzeitig eine Chance ist. Ne? Ich meine, wir können den Wagen natürlich auch genauso richtig an die Wand fahren jetzt. So. Ne? Und gleichzeitig aber, und ich meine, das ist ja auch vielleicht wieder was so für mich, der, sage ich mal, beruflich mit sehr vielen europäischen Akteuren arbeitet. Und da sind halt auch ein Haufen Chancen so, ne, dass wir weiter zusammenarbeiten. So, dass das Kerninteresse der EU, und ich glaube, das ist auch was man immer wieder vergisst, ne, weil man dann wieder hört, jetzt hat die EU uns wieder gesagt, eine Gurke hat so auszusehen und hier greift die EU in das Recht meiner Kommune ein oder was auch immer. Ne. Fakt ist aber auch, das Kerninteresse und warum es die EU gegeben hat, ist um eine sogenannte, also Brüderlichkeit ist natürlich jetzt auch ein alter Begriff, aber so um Freiheit und Freundschaft in Europa aufrechtzuerhalten. Mhm. So, ne? Und gerade sticht halt wieder hervor, warum wir eigentlich damals die EU gegründet haben. So. Warum es so wichtig ist, dass es so eine Institution wie die Europäische Union gibt für uns.
Das ist irgendwie so bizarr, wenn du dir deutlich machst, dass irgendwie die EU sich darum kümmert, dass dein iPhone einen USB-C-Anschluss hat und keinen Lightning-Anschluss mehr, aber gleichzeitig sich auch deine Freiheit beschützen soll.
Ja, und das ist halt so dieser Punkt, wo man halt sagt, wenn wir Europäer vielleicht verstehen, so dass gerade jetzt in diesen Zeiten, nachdem die Amerikaner uns in den Rücken fallen, nachdem Russland in der Ukraine auf dem Vormarsch ist, die russische Drohung, also die Bedrohung dort ist, dass Russland auch, sage ich mal, das Kernland der Europäischen Union angreifen möchte. Und da ist natürlich auch die Chance daran, dass vielleicht wieder mehr Bürger irgendwie verstehen oder ein offenes Auge dafür haben, warum es so wichtig ist, dass wir diese europäische Gemeinschaft haben.
Gibt es eigentlich in Sicherheitskreisen Debatten darüber, wie lange dieser ganze Mist hier noch dauert? Weil ich glaube, unsere große Hoffnung ist ja immer so ein bisschen wie bei Corona damals, na, nächsten Sommer ist es vorbei. Aber wie lange denkst du, wenn du darauf eine Antwort geben kannst, wird uns dieser Konflikt noch begleiten, der uns ja nun schon seit 1990, mit Auflösung der Sowjetunion begleitet?
Ich glaube, dass der Konflikt uns noch eine ganze Weile begleiten wird. Weil zum einen, wenn man sich wieder anschaut, ne, damals als diese Situation, gerade Situation Region Donetsk und Luhansk, ne, wo es immer wieder Abkommen gab, wie die beiden Minsker Abkommen zum Beispiel, wo man gesagt hat, wir machen einen Waffenstillstand und den Rest klären wir durch Verhandlungen und sowas, das ist immer gescheitert. Wir haben gleichzeitig eine russische Wirtschaft zum Beispiel gerade, die schon auf Kriegswirtschaft läuft und aus einer Kriegswirtschaft zurückzukommen ist ganz schwer. So ja, also sozusagen zu sagen, okay, Kriegswirtschaft ist jetzt zu Ende und wir machen jetzt wieder einen normalen Arbeitsmarkt.
Kurze Unterbrechung, weil ich nämlich ganz oft diesen Begriff Kriegswirtschaft höre. Kannst du mir mal so in drei Sätzen erklären, was ist eigentlich eine Kriegswirtschaft? Was bedeutet diese Aussage?
Also Kriegswirtschaft bedeutet, man hat jetzt gerade sozusagen, wir leben ja im Kapitalismus, ne? Das heißt, man hat Unternehmen, die das produzieren, was sie verkaufen können. Ne? Die einen machen Mobiltelefone, die anderen machen das, die anderen machen das. Kriegswirtschaft ist sozusagen ein ganz großer Einschnitt in diese Freiheit halt. Ne? Das heißt, Unternehmen kann gesagt werden, was sie zu produzieren haben. Also zum Beispiel ein russisches Auto, ein russischer Automobilhersteller jetzt zum Beispiel, ne, der jetzt wegen Sanktionen nicht mehr exportieren darf, produziert jetzt auf einmal Rüstungsteile. Mit Geld, wo es erstmal egal ist, wo es herkommt. Ne? Dann gibt es ganz viele andere Faktoren, wie diese Dinge dürfen nur noch so und so viel kosten. Also der Staat greift eigentlich massiv sozusagen in die eigene Wirtschaft ein und die Zielführung ist nicht mehr unbedingt primär eine Wertschöpfung der eigenen Wirtschaft, sondern eine Finanzierung und Aufrechterhaltung der Kampffähigkeit.
Was ist denn dann deine Erklärung dafür, dass wenn ein ganzes Land, ein riesiges Land, das größte Land der Welt, der Erde, nicht die größte Wirtschaft der Erde, aber immerhin flächenmäßig das größte Land der Welt, dass die es nicht schaffen, diese Ukraine zu überrennen, obwohl sie ihr gesamtes Land auf Kriegswirtschaft umgestellt haben? Wieso ist das so? Beobachten wir dort so eine Art strategischen Kniff von Russland, die sozusagen uns das Gefühl von Sicherheit geben wollen, ja, guck mal, wir schaffen es nicht mal, aber dann kommen wir? Oder haben die einfach wirklich trotz Kriegswirtschaft Probleme, eben diesen Krieg zu führen?
Also ein erheblicher Punkt dafür ist, man muss natürlich sagen, Russland hat zum jetzigen Zeitpunkt noch zu keinem Zeitpunkt mit voller Kraft angegriffen. So, ne? Also das ist auch einfach nicht passiert. Ne? Die sind mit einer überwältigenden Macht in die Ukraine eingefallen. Und dafür, dass wir immer noch da stehen, wo wir da stehen, das spricht sehr für die Ukraine, die sich zum einen im Kampfgeist, aber auch operativ einfach oft deutlich überlegen gezeigt hat in diesem Konflikt. Jetzt ist ja Russland aber an diesem Punkt, und das ist ja auch so ein Punkt, gerade wenn wir so über Mobilisierung reden und man sagt jetzt zum Beispiel, okay, ich habe noch 1 Million junge Männer, die ich theoretisch mobilisieren kann. Klar kann ich die theoretisch holen, aber auch meine Kriegswirtschaft will finanziert werden. Ich möchte auch produzieren. Ich brauche auch weiterhin Leute, die Arbeiten im öffentlichen Leben wahrnehmen. Ich brauche auch weiterhin Leute, die ganz normal arbeiten gehen und Steuern zahlen. Also du kannst natürlich, könnte jetzt Russland sagen, okay, wir schicken jetzt jeden jungen Mann, den wir haben, irgendwie in die Ukraine. Ne? Und dann würde man es wahrscheinlich mit dieser geballten Stärke auch schaffen, die Ukraine irgendwie niederzuringen, einfach weil das unfassbar viele mehr wären. Ne? So. Gleichzeitig hat man aber dadurch natürlich wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen im eigenen Land, der man gar nicht Herr werden kann. Also so dieses Hin und Her, ne? Wie viele mobilisiere ich, wie viele kann ich eigentlich gerade mobilisieren. Das beste Beispiel war ja zum Beispiel jetzt gerade in der Ukraine die Diskussion, ich finde, die repräsentiert das eigentlich ganz gut, wo man gesagt hat, dass man, also wir können nicht immer hingehen und immer jüngere Soldaten mobilisieren, weil wir sonst in den entsprechenden Jahrgängen tatsächlich, die sowieso schon geburtenschwach waren, quasi ein Generationenloch kreieren.
Mhm.
Und dementsprechend ist sozusagen eine theoretische Mobilisierungsfähigkeit nicht immer eine faktische. Es ist natürlich aber auch gleichzeitig so, wenn jetzt die Auslöschung der Nation sozusagen im Hintergrund steht, wenn wir jetzt nicht noch mehr oder nicht noch mehr diese Altersgruppe holen, dann ist das natürlich dann wieder so das kleinere Übel. Ne? Aber trotzdem, sowohl die Ukraine als auch Russland versuchen eigentlich, diese Balance zu finden, gerade so viel zu mobilisieren, wie gerade nötig ist. So. Was auch in allen anderen Kriegen immer so gewesen ist.
Wenn uns das noch lange beschäftigt, wenn die Perspektive ist, dass möglicherweise der NATO-Raum angegriffen wird, was bedeutet das denn eigentlich für Menschen wie mich? Ich würde dich jetzt nicht als normalen Zivilisten bezeichnen, aber ich würde mich als normalen Zivilisten bezeichnen. Sollte ich jetzt so wie in der Ukraine, die ja schon seit 2014 und früher diesen Zivilschutz so groß geschrieben haben, also die in der Schule, wie schießt man, wie baut man einen Bunker, wie richtet man sich irgendwie ein in diesen Kriegssituationen? Sollten wir solche Kurse jetzt auch langsam besuchen oder sagst du, nee, das ist noch verfrüht und Panik und Hektik?
Tatsächlich, ich habe letzte Woche darüber erst mit einem Freund von mir gesprochen, weil es so total verrückt ist, ne? Weil wenn man eigentlich überlegt, und ja auch die baltischen Staaten haben das ja ganz massiv, ne? Die skandinavischen Staaten mittlerweile auch, ne? Wir haben so überlegt, dass man ja eigentlich jetzt vielleicht auch mit Initiativen in Deutschland anfangen sollte, sowas zu machen, ne? Dass man Leute nochmal in erweiterten Erste-Hilfe-Maßnahmen ausbildet, ne? Und solchen Geschichten. Und dann kamen wir aber relativ schnell zu dem Schluss, dass man da in Deutschland ganz schnell wieder so ein unitarrechtes Netzwerkbeigeschmack hat, ne? Wenn man das jetzt machen würde, dann haben wir gedacht, okay, wir sind da in den letzten 10 Jahren ein bisschen vorbelastet worden, was solche Thematiken angeht. Ne? Aber ich glaube, ein Punkt, den wir nicht vergessen sollten, ist, dass auch wir in Deutschland immer noch eine Wehrpflicht haben. Also die wurde auch nicht abgeschafft, sondern ausgesetzt. Ne? Und wir beide zum Beispiel in unserer Altersgruppe würden da genau reinfallen. Also wir könnten zur Landes- und Bündnisverteidigung herangezogen werden.
Ja, aber ich habe doch Zivi gemacht.
Interessiert dann nicht.
Also ich kann, also ich könnte gut, was habe ich beim Zivi gemacht? Geschwänzt. Ich könnte gut schwänzen.
Ja. Ne, und ich meine, aber auch da natürlich wieder die Frage, okay, wie viele werden mobilisiert? Ne? Das passiert ja auch immer in Wellen. Ne? Da wird ja auch nicht direkt jeder von der Straße weggegriffen. Aber das, was man zum Beispiel jetzt auch immer in der Ukraine, ja, und dann werden junge Männer gezwungen zum Kämpfen. Ja, werden die. Und das ist ganz schlimm. So, und das ist aber eine Realität. Das macht die Ukraine aber nicht zum schlechten Land, weil das haben wir in Deutschland genauso, das haben wir in den meisten anderen europäischen Ländern genauso. Wir hatten die letzten 30, 40 Jahre eine wunderschöne Freiheit. So. Aber die Realität war auch in dieser wunderschönen Freiheit, dass der Staat jederzeit die Möglichkeit hatte, natürlich nur im Verteidigungsfall zu sagen, so, du kriegst jetzt eine Waffe in die Hand gedrückt und du wirst jetzt im gegebenen Fall für all unserer Freiheit sterben.
Aber wird es dann nicht so ein Krieg? Alter, ich weiß gar nicht, ob ich Bock habe, dieses Gespräch noch weiterzuführen. Es ist sehr deprimierend. Aber wird es dann nicht so ein Krieg werden wie in der Ukraine, so ein Stellungskrieg und die ganze Zeit fliegen uns Drohnen über den Kopf und wir haben nur Angst vor diesem Geräusch? Und oder ist es immer noch so ein Krieg mit, man springt aus Schützengräben raus und rennt nach vorne und schießt und hofft, dass man überlebt?
Das Verrückte ist ja, dass mittlerweile beides geworden ist. Ne? Man hat so diese ersten Weltkrieg-Vibes zusammen mit Drohnen. So, wie der Krieg im Endeffekt aussehen würde, ich glaube, das kann keiner sagen oder mit Sicherheit irgendwelche Militärexperten sind da mit Sicherheit die bessere Ansprechperson dafür. Gleichzeitig ist aber auch, glaube ich, was halt irgendwie jeder von uns sich mittlerweile mal fragen sollte, ist, Also zum einen sich einfach nochmal bewusst zu sein, zu machen, was für eine Freiheit wir hier eigentlich haben. Ne? Also sage ich mal, ich sage das ja auch immer so schön irgendwie, gerade auch ich, der auch eigentlich eher so, was heißt eher, der eigentlich ein sehr linkes Selbstverständnis hat, aber auch mir so bewusst sein, ich bin hier halt, ich bin links, aber ich darf halt auch links sein in Deutschland. So, ne? Ich darf sagen, ich bin dagegen. Ich darf sagen, ich lehne die CDU, die unsere neue Regierungspartei ist, ab. Punkt. Das ist was ich frei sagen darf. Ne? Und das ist eine Freiheit. So. Und ich glaube, da sollte sich jeder bewusst sein irgendwie, wie viel wert ist mir diese Freiheit, die ich hier habe? Und was bin ich bereit dafür zu tun, die zu erhalten? So, ne? Und das ist, glaube ich, auch gerade auch so eine Sache, die ich auch irgendwie für mich immer wieder auch gerade durch meine Arbeit in der Ukraine und sowas ja zum Beispiel auch gemerkt habe, so dieses, ne, wo auch junge Menschen sind, weißt du, die aus dem Ursprung Punkrock kommen, ne, die quasi eigentlich so genau diesen linken, dieses linke Selbstverständnis haben wie ich, die jetzt mittlerweile aber kämpfen, so, weil es ja ganz oft, weißt du, die waren nie Freunde von Zelensky, die waren nie Freunde von Patriotismus oder irgendwas in der Art. Und gleichzeitig aber haben die in einer Gesellschaft gelebt, wo sie das sein durften, was sie waren. So Oppositionelle, Ausreißer, Querulanten, Dissidenten, was auch immer. So, das durften die sein, das dürfen wir hier sein. Und ein jeder muss sich halt zum einen im Klaren werden, dass das eine Freiheit ist, die nicht selbstverständlich ist. So, die, wo es droht, dass die uns abhanden kommt. Und muss sich halt selber fragen, bin ich bereit, das herzugeben, dieses Leben? So. Weißt du, also nicht nur irgendwie mein Land, sondern auch meine Subkultur, meine Freundschaften, all das, was ich bin, meine Identität, möchte ich diese irgendwie hergeben? Einfach so? Oder bin ich halt der Meinung, dass ich die einfach nicht einfach so verschenke?
Also letztendlich, was du sagst, ist, jeder muss individuell für sich die Entscheidung treffen, ob er bereit ist, dafür zu kämpfen, dagegen sein zu dürfen.
Ja.
Anderer Meinung sein zu dürfen.
Das ist schlimm, aber das ist eine Realität, in der wir halt gerade sind.
Ich weiß nicht, ob wir beide das sogar schon mal in diesem Podcast besprochen haben oder mit einem anderen Gast oder gestern das besprochen habe, aber ich habe das Gefühl, ich bin nicht dazu bereit, mein Leben zu riskieren für diese Freiheit. Ich bin, glaube ich, eher bereit zu gehen, Europa zu verlassen, und weil ich das Privileg habe, das zu tun. Vielleicht denke ich jetzt noch.
Ich glaube, das ist auch irgendwie eine Sache und deswegen bin ich dann auch immer so hin und her gerissen, ne? Natürlich mit dieser Frage. Und ich glaube auch, dass auch so diese Freiheit zu sagen, ich möchte das nicht, gehört zu dieser Freiheit, irgendwie in einem Land zu leben, dass man dagegen sein darf. So, ne? Also ich finde, das ist auch überhaupt gar kein verwerflicher Gedanke zu sagen, irgendwie man persönlich möchte das nicht. Gleichzeitig ist es aber, glaube ich, ganz wichtig, dass wir darüber sprechen. Ne? Das halt das, ja, was wir
haben. Ich finde das extrem wichtig, dass wir darüber sprechen, und ich finde es auch extrem krass eigentlich gerade, dass dieses Gespräch, was wir beide führen, das begonnen hat im Oval Office. Nee, eigentlich hat es begonnen im Krankenhauszimmer bei Eddie, ohne Arm, ohne Bein, übers Oval Office bis hin ganz privat, wir beide denken darüber nach, was sind wir bereit aufzugeben im Falle einer Bedrohung unserer Freiheit. Das ist schon, ja, alles hängt miteinander zusammen. Es gibt also, selbst der dümmste Satz von Donald Trump hat eine Konsequenz.
Aber ich glaube, und das ist ja auch diese Sache, weil das sind ja irgendwie keine Themen, die aufeinander aufbauen oder parallel stattfinden, so, sondern die Sachen sind ja alle miteinander verbunden. So, ne? Mein Freund Eddie wurde verletzt, weil der gesagt hat, ich möchte mir nicht diese Freiheit in Europa nehmen lassen. So, ne? Ich wurde damals in einen Folterknast gesteckt, weil ich halt gesagt habe, ich glaube an eine solidarische Gesellschaft. Ich möchte nicht zusehen, wie Diktaturen andere Bevölkerungsgruppen unterjochen. So. Das sind sozusagen die Konsequenzen, die mit, sage ich mal, so einem Aktivismus oder einem Durst oder einem Kampf für Freiheit halt kommen. So, und ich glaube, das ist halt irgendwie, was auch gerade jetzt wieder so im Hinblick auf Eddie, ne, weil man ja ganz gerne dann die Leute dann immer zu solchen vermeintlichen Abenteurern oder sowas erklärt oder sowas. Ganz oft ist es halt einfach, trifft es die Menschen, die sich gefragt haben, mag ich die Freiheit, die ich habe? Was ist mir diese Freiheit wert? Und die nötigen Konsequenzen daraus gezogen haben.
Aber ich muss sagen, dass ich habe auch schon auch Abenteurer kennengelernt. Jetzt vielleicht Eddie nicht, du nicht. Aber da sind auch Leute dabei, die nicht wissen, wohin mit sich selbst und dann sagen, dann ist meine neue Identität, ich verteidige die Freiheit Europas, was aber auch okay ist. Also
das ist okay.
Das ist überhaupt Leute kein schlimmer wissen, Grund.
Ja. Nö, wissen nicht, wohin mit sich selber und sagen, meine Identität ist jetzt Kokain.
Also, okay, auch da ist die Spannweite enorm gerade.
Ungesund ist beides unter Umständen.
Ja. Ja, irgendwie. Also die Frage, die bei mir immer bleibt, ist irgendwie, müssen wir, also das ist was wirklich eine der großen Fragen, die mich beschäftigt ist, ist diese Zivilschutzfrage. Müssen wir als Gesellschaft jetzt irgendwie einfach mal wieder lernen, wie man in so einer Situation umgeht? Weil ich glaube, dass einfach 98% der Leute, die ich kenne, die einen Führerschein haben, zu 99% vergessen haben, was die Erste-Hilfe-Kurs im Führerschein ist. Und ich glaube, dass die meisten Menschen zum Beispiel ihr gesamtes Erste-Hilfe-Wissen basieren lassen auf diesem Erste-Hilfe-Kurs aus dem Führerschein. Und wir beide, du bist ja, du kannst es beibringen, du weißt, wie das funktioniert, dieses Erste-Hilfe, und ich habe diesen Kurs gemacht und du hast mich einmal aufgefrischt auch. Das ist schon auch nochmal eine andere Erste-Hilfe, was man im Krisenfall braucht. Also wie machst du eine stabile Seitenlage, wenn das Bein ab ist? Also das sage ich völlig witzlos, das meine ich jetzt nicht ironisch, sondern das ist, was tust du in so einer Situation? Und vielleicht entscheidet das Wissen darüber, ob dein bester Freund, deine beste Freundin, deine Familie überlebt. Also ich glaube, dass es gar nicht mal so unwichtig ist, das jetzt langsam mal in Angriff zu nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Und ich glaube auch ganz viel von diesen Fragen, die stattfinden. Jetzt können ja natürlich Leute sagen, okay, eure Säbelrasselerei mache ich nicht mit. Ne?
Wir rasseln hier keine Säbel.
Ja, nee, total. Aber es gibt ja viele Leute, die sagen, ich möchte nicht an einem Säbelrasseln gegen Russland zum Beispiel beteiligt sein. Ne? Mhm. Aber so diese kleinen Dinge, die halt jeder machen kann, sind halt, wie du gerade gesagt hast, zu sagen, ich mache jetzt nochmal diesen Erste-Hilfe-Kurs, ich befasse mich mit dem Thema und ich setze mich mit meinen Nachbarn auseinander. So, ja, ich rede in meiner Nachbarschaft, ey, wenn Fall X eintritt, was machen wir hier bei uns?
Warte mal, das ist ganz schlimm, weil gleichzeitig, während du das gerade sagst, denke ich, es ist so leicht wahnsinnig, dass man so darüber redet. Also das hat sowas, weißt du, sowas, das hat was, fast was Prepper-artiges, dass man dieses Gespräch mit seinen Nachbarn sucht. Aber ich muss auch ehrlich sagen, so viele Freundinnen und Freunde haben mich in den letzten Wochen darauf angesprochen, was man macht, wenn ein möglicher Krieg ausbricht und ist jetzt soweit, Thilo, was meinst du denn dazu? Also aufgrund einfach unserer beider Erfahrungen, was Krieg betrifft, werden wir, glaube ich, auch darauf angesprochen und um Einschätzung gebeten. Aber es sprechen mich einfach sehr, sehr viele Leute darauf an.
Ja, aber das, weißt du, das können ja Kleinigkeiten sagen, dass man so einfach nochmal in der Nachbarschaft sagt, okay, ey, weißt du, so das Beste immer, und ich glaube, das ist immer das Allerwichtigste irgendwie, das Wichtigste, was du gegen Tyrannei halt machen kannst, ist, man steht zusammen. So. Und Zusammenstehen fängt in deiner Nachbarschaft an. Das fängt damit an, mit deinen Nachbarn zu sprechen. Okay, wenn wir jetzt, das haben wir auch gesehen, zum Beispiel in der Ukraine, ne, was ja auch immer gerade jetzt im Winter dieser Krieg von Stromausfällen begleitet ist irgendwie, brauche ich jeden Haushalt in der Nachbarschaft einen Generator, um Telefone zu laden, oder halt einer? Wer hat was? Wer hat Platz, um das zu lagern? Wer hat Platz hierfür? Wer kann das? Wer kann das andere? So, ne? Und ich glaube, das sind so diese kleinen Sachen, die wir erstmal als Gesellschaft machen können, um resilient zu werden, die uns überhaupt gar nichts kosten. Also die kosten uns null. So. Mhm. Ja, dass man einfach mal darüber spricht miteinander, ey, du, was machen wir eigentlich, ne? Und das muss man ja nicht nur irgendwie auf den Kriegsfall ummünzen, ne? Wir haben 2 Jahre lang in Quarantäne fast gelebt. Also natürlich wurde es nie eine richtige Quarantäne, aber das hat uns ja eigentlich ganz genau gezeigt, wie schnell so ein Leben, was wir uns vorgestellt haben, wie rapide das sich auf einmal umdrehen kann.
Und ich glaube, dass das furchtbarste Verstehen, das ich in Kriegsgebieten habe oder hatte, ist, dass fast jeder Mensch, mit dem ich gesprochen habe, gesagt hat, plötzlich war es da. Niemand hat damit gerechnet. Also es gibt nicht, du kannst dich nicht auf den Zeitpunkt vorbereiten, dass es losgeht, dass es passiert. Es ist dann einfach da. Und für die meisten Menschen ist es dann einfach auch zu spät.
Ja. Und das ist halt das Schlimme. So, ne? Und das ist halt das Schlimme. Und gerade jetzt so, alles zeigt das an. Ne?
Oh Gott, echt so.
Okay. Also ich will also gar nicht, dass es passiert, aber wenn wir nicht sagen, okay, hier ist die Linie, hier geht's nicht weiter. So, ne, wir müssen ja diese Linie ziehen. Und das ist ja eigentlich so dieses Schlimme, so, weil damit das nicht passiert, müssen wir uns darauf vorbereiten. Wir müssen zeigen, hey, Moment mal, das hier bekommt ihr nicht. Das geben wir euch nicht preis.
Und das, damit meinst du nicht nur Land, sondern eben auch unsere Freiheit?
Unsere Freiheit, ja. Und ich meine, gerade in den Zeiten, in denen wir jetzt leben, ich meine, das ist ja auch, wir kämpfen ja nicht nur an der Front gegen Russland, wir kämpfen auch an der Front vor zum Beispiel gegen eine rechtsextremistische Partei. Ich weiß gar nicht, darf man die mittlerweile gesichert rechtsextrem nennen? Ich
mach's
einfach. Ja, in Teilen gesichert rechtsextrem, was auch immer. Soll man mir irgendwie einen Brief mit einer Abmahnung schicken, ist mir egal. So, ne? Nennen wir das Kind beim Namen, es ist die AfD. Ja. So, ja. Und weiß ich nicht, ich finde halt so, diese Freiheit, die dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Ganz egal, ob das irgendwie eine scheiß Partei mit einem blauen Logo ist oder ob das ein totalitäres Russland ist. So. Wir müssen diese Freiheit, die wir als Gesellschaft haben, müssen wir in jede Richtung verteidigen, die uns diese Freiheit nehmen möchte, und mit den angemessenen Mitteln.
Martin, ich habe kein Versprechen an meine Hörerinnen und Hörer, aber irgendwie möchte ich gerne ein bisschen einen positiven Ausblick aus dieser Folge rausgehen. Ein Vorschlag wäre vielleicht, wenn ihr wisst, wie man richtig ein Bein abbindet, habt ihr schon viel gewonnen. Also macht bitte den Erste-Hilfe-Kurs. Könnte so ein positivistischer Ausblick sein.
Und quatscht mit euren Nachbarn.
Aber irgendwie verbirgt sich da immer.
Ja, gut, mit Nachbarn quatschen ist natürlich immer ein bisschen.
Ja, schwierig. Besonders in Berlin, da redet man nicht mit seinen Nachbarn.
Ja, aber dann redet mit euren Freunden so. Trammelt eure Freunde zusammen, sagt, okay, ey, wenn harte Zeiten kommen, wo treffen wir uns so? Bei wem in der Wohnung wollen wir eigentlich rumhängen? Sollten wir mal ein paar Tage Stromausfall haben? So, ja. So, das können diese kleinen Sachen sein. Oder dass man Leute hat und sagt, okay, wenn du siehst die alte Oma bei dir aus dem Haus, so, ne, die eigentlich, wo du überhaupt gar nicht weißt, ob die Familienmitglieder machst, und du quatschst mal mit der. So, weißt du, so, dass du weißt, okay, sollten wir infrastrukturelle Probleme haben, Strom, Lebensmittel, was auch immer, wer kümmert sich eigentlich um die Oma?
Das ist so krass, das habe ich, was du gerade beschreibst, habe ich in meinem letzten Buch oder glaube ich im aktuellen, was ich gerade schreibe, aufgeschrieben, ich weiß nicht mehr genau in welchem, dass dass Krieg uns auch als Zivilisten so zu Menschen werden lässt.
Ja.
Aber ich will eigentlich auch keinen Krieg dafür haben, menschlicher zu werden. Das ist sowieso.
Wir müssen ja auch gar keinen Krieg dafür haben. Und das ist, glaube ich, auch wieder so ein positiver Nebeneffekt, der ja dadurch auch entstehen kann. Ne? Ganz viel, was, glaube ich, ja gerade da ist, ist so diese Angst und diese Unsicherheit. So. Ne? Dass wir nicht wissen, wenn Fall X eintritt, was machen wir dann, was ist dann, wie verhalten wir uns? So. Und das ist so total dumm eigentlich, weil klar, das ist eine Angst da, weil wir das zum jetzigen Zeitpunkt nicht wissen, aber wir können es ja wissen. Wir können uns ja damit auseinandersetzen und uns diese Sicherheit zu schaffen, zu sagen, okay, für mich steht fest, ich möchte dann zur Bundeswehr. Für die andere Person steht fest, okay, ich möchte dann das Land verlassen. So. Und das sind ja Fragen, so, weißt du, so, das sind ja so ganz banale Sachen an Unsicherheiten, die eigentlich jede Person für sich klären kann. Und dann stehen wir alle emotional schon eine ganze Ecke besser da, wenn wir uns diesen Gedanken schon mal gemacht haben.
Ey, weißt du, was wir mal machen für Patreon? Für unsere Hörer und Hörerinnen auf Patreon machen wir beide mal eine Folge, weil das ist zu spezifisch als Wissen. So, wie so eine, weißt du, was du mit deinen Eltern ja an Weihnachten machen sollst, diese Dokumente ausfüllen, Patientenverfügung.
Ja.
Dass wir das mal machen für Shit Hits the Fan.
Ja, können wir machen.
Dass wir einfach mal so eine Folge machen, so das sind diese 15 Dinge, die du wissen musst, die du jetzt schon vorbereiten kannst, die dich nicht zu einem irren Prepper macht, sondern einfach zu einer vorbereiteten Person.
Ja, gerne.
Sehr gut. Dann machen wir das. Dann bieten wir das für die Hörerinnen und Hörer auf Patreon an. Wahrscheinlich gibt es dann jetzt wieder Beschwerde, dass es natürlich dann vielleicht doch interessant wäre, auch für die Nicht-Hörerinnen und Hörer von Patreon. Aber ja, so funktioniert Kapitalismus. Martin, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja.
Es ist auf jeden Fall wirklich eine sehr beeindruckende Weltreise gewesen, wirklich aus dem Oval Office in unsere ganz persönlichen Gefühle. Ja. Danke dafür.
Perfekt, dankeschön. Ne?
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus-Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Redaktionsleitung: Anna-Pia Nedelmann. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.